Sie müssen am Ende des Tages den Willen haben, eine Beziehung zu bauen. Und wenn Sie eine gute Beziehung zu einem oder mehreren jungen Leuten haben, können Sie denen auch technische und auch Lebenserfahrung geben, weil das ist ja letztendlich, was denen fehlt. Und wir waren alle mal jünger und hatten mehr Kraft als Hirn. Heute haben wir nicht mehr so viel Kraft, aber vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung. Und wenn man das geschickt miteinander kombiniert, dann kommen coole Sachen raus und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Headhunter mit Leidenschaft für diese Branche. Und in diesem Podcast sprechen wir über Menschen, Märkte und Management. Ob Innovationen im Maschinenbau, neue Geschäftsmodelle entlang der Wertschöpfungskette oder die Frage, wie wir den Nachwuchs für Technik und Unternehmertum begeistern, Inside Packaging will Impulse geben, Denkanstöße liefern und zeigen, was möglich ist, wenn man über das Offensichtliche hinausblickt. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das die Zukunftsfähigkeit des deutschen Verpackungsmaschinenbaus unmittelbar betrifft. Wie erneuern wir unsere Innovationskraft und wie gelingt es, den Gründergeist zurück in eine Branche zu bringen, die technologisch stark, aber kulturell oft zu vorsichtig ist? Darüber spreche ich heute mit Dr. Rainer Stetter, Gründer und Geschäftsführer der ITQ GmbH, einem Unternehmen, das seit vielen Jahren dafür steht, Forschung, Ausbildung und Industrie zu vernetzen. Dr. Stetter ist überzeugt, technologische Exzellenz alleine reicht nicht. Es braucht Mut, Tempo und Talente, um den Maschinenbau wieder zum Innovationsmotor zu machen. Wir sprechen darüber, wo der deutsche Verpackungsmaschinenbau heute steht, welche Hürden Innovation ausbremsen und was es konkret braucht, um wieder mehr Unternehmergeist zu entfachen. In den Köpfen, in den Unternehmen und in der Ausbildung junger Ingenieurinnen und Ingenieure. Außerdem interessiert mich, welche Rolle interdisziplinäre Zusammenarbeit, praxisnahe Ausbildung und Startup-Kultur dabei spielen können und warum ausgerechnet hier der Schlüssel zur Zukunft liegt. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, bin dankbar, dass sich Herr Dr. Stetter die Zeit nimmt und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Dr. Stetter, und danke, dass ich bei Ihnen in Garching zu Besuch sein darf.
Hallo, Herr Schmidt, es freut mich, dass Sie mich besuchen. Ja.
Zum Einstieg, Herr Dr. Stetter, würde ich Sie bitten, sich den Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen. Geben Sie uns einen kurzen Einblick zu sich und natürlich auch zur ITQ GmbH und nehmen Sie uns ein bisschen mit rein in die Historie des Unternehmens. Ein bisschen was durfte ich im Vorfeld schon erfahren, was mich schon wirklich auch begeistert hat. Ja, nehmen Sie uns mit rein in Ihre Reise, in die Reise der ITQ GmbH, dass die Hörerinnen und Hörer da ein bisschen ein besseres Verständnis bekommen.
Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Rainer Stetter. Ich bin geborener Maschinenbauer, wie man das so vielleicht, ich habe klassisch Maschinenbau studiert, allgemeiner Maschinenbau, wo man alles gelernt hat, was man machen muss, und habe nebenbei noch Informatik studiert. Ich bin ein Boomerkind, das heißt, ich bin schon ein bisschen älter. Wir haben selbst 5 Kinder, von dem her wissen wir auch, wie unser Bildungssystem aussieht. Ich habe die ITQ GmbH vor 98 gegründet, aber auch noch ein, zwei andere Unternehmen und aus meinem Hobby, meiner Passion noch die Stiftung Technik macht Spaß gegründet. Wir bewegen uns im Maschinen- und Anlagenbau und insbesondere im Verpackungsmaschinenbau, weil dort ist sehr viel Technologie. Früher waren da viele Kurvenscheiben, heute haben sie viele Servomotoren, sehr viel Intelligenz. Und ja, das ist ein sehr spannendes Umfeld, in dem wir viele Kunden haben, sowohl in als auch im Ausland. Und ich sehe schon, nachdem ich Maschinenbau studiert habe, klassisch Maschinenbau vor vielen Jahren, ich über etwas promoviert habe, was man heute digitaler Zwilling nennen würde, und unsere Kunden eigentlich immer noch auch emotional und teilweise auch inhaltlich mit dem Thema digitale Transformation das als Challenge haben, was da alles zu tun ist. Und wir sehen natürlich jetzt in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, jetzt im Verpackungsmaschinenbau vielleicht nicht so stark, aber drumherum, dass Deutschland an vielen Stellen technologisch am Anschlag ist und dass gerade auch wir hatten jüngst mal ein Treffen auf C-Level bei der Moore Elektronik, wo China und der chinesische Maschinenbau als große neue Bedrohung für die Zukunft dargestellt wurde. Und deswegen ist das Thema Innovation für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau von größter Bedeutung.
Mhm. Vielen Dank. Jetzt haben Sie schon ein bisschen das angerissen, Herr Dr. Stetter. Vielleicht können Sie noch mal in 2, 3 Sätzen sagen, wie nehmen Sie denn den Zustand des deutschen Verpackungsmaschinenbaus im Moment wahr? Zum einen natürlich technologisch, wirtschaftlich, glaube ich, ist es sowieso angespannt. Das liest man ja auch hinlänglich in der Zeitung, aber auch vielleicht kulturell, weil ich finde, die Kultur spielt ja auch in solchen Unternehmen immer noch mal eine Rolle. Man spricht ja nicht umsonst von der Innovationskultur zum Beispiel. Also wo stehen wir auf Basis Ihres teilweise doch sehr detaillierten Einblicks? Wo stehen wir mit dem deutschen Verpackungsmaschinenbau auch im internationalen Vergleich? Das muss vielleicht nicht zwingend China sein. Es gibt auch andere Länder, die einen starken Verpackungsmaschinenbau haben. Wo stehen wir?
Ja. Deutscher Maschinenbau heißt, dass die Unternehmen in der Regel älter als 42 Jahre sind, rein statistisch. Vor 42 Jahren war die Welt nicht digital, sondern haptisch, mechanisch. Und ich weiß immer noch, dass viele Kunden am Anfang meiner Karriere gesagt haben, naja, wir bemessen den Preis der Maschine am Kilo. So, da kommen die her. Also die Grund-DNA ist im deutschen Maschinen- und Anlagenbau, nicht nur im Verpackungsmaschinenbau, mechanisch. So. Und der Papa und der Opa, der hat letztendlich eine mechanische Maschine mal gebaut. Viele Unternehmen heißen ja so, wie die Familiennamen. Und deshalb ist also die Grundphilosophie, die Grundkultur ist haptisch, die ist mechanisch. Und wir wissen ja selber, Kulturen, da macht man jetzt Schnipp und dann sind die anders. Und deshalb würde ich mal sagen, ist klassisch Maschinenbau schon, ich sage ganz bewusst, die Unternehmen heißen Maschinenbauer, die heißen nicht Softwareentwickler. Und so, was man sich täglich vorsagt, ich bin Maschinenbauer, ich bin Maschinenbauer, ich bin Maschinenbauer, impliziert natürlich auch, dass das ganze Thema, sagen wir, Robotik, Automation und heute natürlich KI, das liegt nicht in den Grundgenen.
Sehen Sie darin den, ich möchte es mal größten blinden Fleck nennen, dass man per Eigendefinition und per Historie sich eben nach wie vor sehr stark als Maschinenbauer versteht, mit einem hohen Fokus auf die mechanischen Aspekte des Geschäfts? Oder sehen Sie noch andere blinde Flecken, die vielleicht auch einem Wandel oder einer Öffnung hin zu diesen Themen KI, Software und die Bedeutung dieser Themen für den Maschinenbau der Zukunft im Wege stehen?
Also, dass jetzt dieses Thema Digitalisierung und Software und KI real existent ist und eine große Bedeutung hat, das hat, glaube ich, jeder irgendwie verstanden oder ich sage mal gehört. Aber das wissen wir ja selber. Es gibt ja einfach so ein gewisses innerliches Momentum, das man erstmal überwinden muss. Und viele sagen, ja, man muss sich mehr bewegen, man muss weniger essen, man muss dies, das und jenes, welches tun. Das wissen wir alle. Und wenn wir dann alle mal selber überlegen, wie oft machen wir Sport, machen wir jeden Tag in der Früh auch den Frühsport und Dehnübungen, was eigentlich kein großes Problem wäre, wenn es da nicht den inneren Schweinehund gäbe. Und so ähnlich ist es einfach, Unternehmen sind ein Konglomerat an Menschen und der Mensch ist halt gerne so, wie er mal war. Und nachdem jetzt wir Boomer sind, ganz viele, wie gesagt, ich gehöre dazu, ein Drittel der Bevölkerung sind Boomer. Ich würde mal sagen, ein ganz großer Teil des Managements gehört zu den Boomern und das sind alles Digital Non-Natives. So. Und die sollen die Digitalisierung in den Unternehmen vorantreiben, haben aber selber noch nie programmiert oder AI auch sich überlegt, wie das eigentlich wirklich funktioniert. Und die sollen die Transformation führen. Und wenn man es halt nicht kann, wie will man etwas führen? Da tut man sich einfach schwer. Selbst wenn man es verstanden hat, dass man es tun soll, aber wenn man es halt nicht von klein auf gelernt hat, dann ist es eine außerordentlich große Hürde. Und das sehe ich in ganz vielen Unternehmen, dass das ein großes Problem ist. Also es ist kein blinder Fleck mehr im Sinne, dass man es nicht sieht, aber etwas zu verstehen und es können, das sind zwei verschiedene Dinge.
Vielen Dank. Trotzdem darf man ja festhalten, dass der Maschinenbau in Deutschland in den letzten Jahren, Jahrzehnten trotz allem, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch durchaus innovativ war und deswegen auch eine nach wie vor in vielen Segmenten weltweit sehr starke Stellung hat.
Das ist korrekt.
Und Sie beschäftigen sich ja mit ITQ schon ebenso lange mit dem Thema Innovationsmanagement. Worauf führen Sie das zurück? Aus welcher Richtung sozusagen kamen die Innovationen? Also waren das immer rein mechanische oder waren da auch schon Themen dabei, dass man getrieben war und dann letztendlich einfach ein Stück weit in Anführungsstrichen cleverer war als vielleicht der ausländische Marktbegleiter? Wie verorten Sie das? Wo kommen diese Innovationssprünge, die man in den letzten 20, 25 Jahren im Maschinenbau gesehen hat, wo kommen die her? Haben Sie darauf eine Antwort?
Na gut, also initial hat er vorher schon von Kurvenscheiben gesprochen. Mhm. Früher hat man Kurvenscheiben gehabt, um letztendlich Bewegungen quasi in Metall abzubilden. Der Vorteil einer Kurvenscheibe ist, das macht immer das Gleiche und der Nachteil ist, es macht immer das Gleiche. Und wenn Sie jetzt flexibel sein wollen, dann ist es natürlich schön, wenn Sie digitale Nocken haben, also Servoantriebe. Und das war, glaube ich, letztendlich ein ganz großer Aspekt, dass halt auch deutsche Steuerungshersteller da sehr innovativ waren und da Sachen vorangebracht haben, auch gerade im Verpackungsmaschinenbau und in enger Kooperation mit dem Verpackungsmaschinenbau und diese Sachen vorangetrieben haben. Ja. Und wir haben durchaus auch auf internationaler Ebene mit Verpackern zu tun, also nicht nur in Deutschland, also gerade in Norditalien gibt es ja quasi zu jedem deutschen Maschinenbauer gibt es auch einen italienischen Verpacker, die kennen wir auch sehr gut und da war letztendlich so ein bisschen ein Battle, so Deutschland gegen Italien. Dieses Battle hat sich jetzt mehr und mehr verlegt, Europa versus China, weil China, die sind nicht dumm, auch wenn es manche immer noch glauben, und die sind vor allem mehr und die sind hungrig und die sind lernwillig. Und da schwappt jetzt an vielen Stellen, also gerade jüngst bei diesem C-Level-Termin, von dem ich vorher schon mal sprach, auch im Packaging Valley, da hieß es doch auch von einem sehr renommierten Verpackungsmaschinenbauer, die Chinesen, die versuchen uns jetzt zu kopieren und auch teilweise zu überholen. Und in der Vergangenheit war der deutsche Maschinenbau, man muss natürlich auch sehen, das ist so ein Biotop. Also es gibt für gewisse Verpackungsszenarien gibt es dann halt nur ein paar wenige Exemplare an Unternehmen, die sich auf etwas stürzen. Es ist nicht so wie im Automobilbau, dass es Serienmontage ist, sondern es ist meistens irgendwie Sondermaschinenbau. Und da hatten sie in der Vergangenheit letztendlich eher immer so lokale Battle, Deutschland gegen Italien oder auch teilweise der Nachbar im anderen Ort war so das Vergleich. Aber dass man so auf ganz großer, jetzt auch internationaler Ebene sehr viel Konkurrenz hatte, das gab es nicht. Und das ist jetzt durch den Eintritt von vielen chinesischen Maschinenbauern, die im Prinzip, wenn man mal ganz ehrlich ist, Deutschland hat über 20, 30 Jahre nach China hochwertigste Produktionsmaschinen exportiert und teilweise sind jetzt die Produktionsanlagen in China moderner als in Deutschland, weil dort ganz viele neue deutsche Maschinen stehen und standen und daher hat sich der Wettbewerb stark verschoben. Und in der Vergangenheit durch jetzt, sagen wir, Digitalisierung auch in den Antriebstechnologien konnte Deutschland gut voranstürmen in Innovation. Aber jüngst hatte ich auch mit dem Geschäftsführer vom VDMA Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen gemeint, ja, er kommt jetzt gerade viel rum, weil er auf der Interpack weltweit wirbt. Und dann hieß, ja, der deutsche Maschinenbau ist schon gut, aber halt sehr teuer. Und das ist jetzt halt ein Punkt. Wir wissen ja alle, in der Technologie gibt es immer so diese S-Kurve. Irgendwann gibt es eine gewisse Sättigung. Und wenn Sie letztendlich keine großen Innovationssprünge mehr machen, dann ist irgendwann mal es schwierig, sich noch zu differenzieren. Und dann geht es irgendwann mal der Preiskampf los.
Ja. Wenn wir bei dieser Bestandsaufnahme bleiben, Herr Dr. Stetter, stellt sich mir die Frage, und ich hoffe, Sie haben Ideen oder Antworten darauf, wie müssten sich denn die Unternehmen selbst verändern, damit neue Ideen und größere Innovationen auch wieder schneller zur Marktreife kommen? Themen für mich sind da Unternehmenskultur, Führungsverhalten, auch Risikobereitschaft, was gerade vielleicht im Mittelstand nicht immer ganz stark ausgeprägt ist. Wo sehen Sie Hebel? Weil wir wollen ja nicht nur sozusagen ein Bild malen, wie schwierig im Moment alles ist, sondern im besten Fall gelingt es uns im Gespräch heute auch, Impulse zu geben, wie man vielleicht auch wieder in ein etwas besseres Fahrwasser an der einen oder anderen Stelle kommen könnte. Wo sehen Sie Hebel? Was müsste sich aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung, aus Ihren zahlreichen Gesprächen in den Unternehmen selbst verändern, um wieder ein Stück weit auch an die Spitze dieser Bewegung zu kommen und nicht hinterherzulaufen?
Also es gibt ja im Moment so diesen schönen Begriff agiles Engineering. Und dieses agile Engineering ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so dem klassischen Maschinenbau Vorstellungen. Ich überlege mir das jetzt mal sehr gut, fertige das jetzt mal und wenn es dann steht, dann haue ich mit der Software dem noch Leben ein, was man heute oft noch hört, sondern man arbeitet digital, man arbeitet auf Basis von digitalen Modellen, auf digitalen Twins, entwickelt in einem digitalen Umfeld mit ohne Mechanik zu realisieren, neue Konzepte, probiert die aus, probiert die vielleicht auch nur im Kleinen aus, im kleinen Mechanischen und wirft für den Fall der Fälle, dass man feststellt, wir sind on the wrong track, ist einfach mal weg. Also dieses auch mal scheitern dürfen und ausprobieren und spinnerte Idee, ich bin Bayer, deswegen darf ich das jetzt mal so sagen, mal Raum geben und jungen Menschen einfach auch Leine lassen. Das tun sich, jetzt bin ich wieder, die alten Boomer tun sich da schwer, sondern das haben wir noch nie so gemacht. Und dann sage ich, und Innovation, ich habe extra mal nochmal im Lateinbuch nachgeschaut, heißt, das machen wir auch nochmal, sondern das heißt, kommt von neu. Und neu heißt, ich kann es nicht. Weil wenn ich etwas neu mache, dann kann ich es nicht. Und in unserem neuesten Stiftungsbericht haben wir von Pippi Langstrumpf das Motto, ich kann das nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, ich werde es hinbekommen. Weil das ist letztendlich etwas, was vielen Unternehmen heute so ein bisschen fehlt und was halt nach den Gründervätern, die oft auch nach dem Zweiten Weltkrieg vor nichts standen, die haben es halt ausprobiert. Also früher hat man gesagt, ja, probieren geht über studieren. Und ich übersetze das heute in den aktuellen Jargon mit Agile Engineering, aber based on Digital Twins, wo ich dann neue Steuerungskonzepte ausprobiere. Wir haben gerade vor kurzem eine Maschine gebaut, mit der kann ich reden und dann führt sie etwas aus. Macht initial überhaupt keinen Sinn vielleicht, aber man lernt was und kriegt vielleicht auch neue Anwendungsgebiete.
Ist, wenn ich das richtig raushöre, letztendlich auch ein Plädoyer für eine, ich sage mal, veränderte Fehlerkultur. Also Fehler nicht als was Negatives zu begreifen, sondern als was Positives, was wahrscheinlich in so einem agilen Innovationsprozess zwangsläufig notwendig ist, um dann am Ende zu guten Ergebnissen zu kommen.
Klar, also Fehler sind letztendlich die Ressource, um möglichst schnell zu lernen. Und wenn wir jetzt einmal ganz ehrlich sind, wir haben alle, also zumindest wir zwei, ein gewisses Lebensalter und wir wissen, dass wir schon viele Erfahrungen gemacht haben. Und Erfahrung ist ein schönes Wort für, wir haben einen Fehler gemacht.
Nur aus Fehlern lernt man.
Genau. Und in der Regel ist da die Lernkurve besonders hoch.
Je nachdem, wie groß der Schmerz beim Fehler ist, ja.
Ja, genau. Ja. Lernen durch Schmerz ist eine sehr effiziente, aber meistens nicht schöne Variante.
Jetzt haben Sie die Stiftung schon angesprochen, Herr Dr. Stetter. Wenn ich das richtig einschätze, aber ich bitte Sie gleich auch noch mal ein bisschen was zur Stiftung zu sagen, hat die Stiftung und auch ITQ insgesamt ja schon einen sehr hohen Fokus auf dem Thema der Nachwuchsförderung. Vielleicht sagen Sie erstmal zwei, drei Sätze gerne zur Stiftung und auch zur Hintergründe der Stiftung, dass wir das mit einordnen können. Das fände ich gut. Und dann wollen wir darauf basierend ein bisschen zu dem Thema der Nachwuchsförderung kommen, weil Sie ja in diesem Bereich sowohl mit Schülern als auch mit Studierenden doch sehr, sehr viele Aktivitäten haben.
Ja, wie gesagt, also wir haben Kinder. Ich bin selber mal auf die Schule gegangen. Ich habe studiert und promoviert und ich weiß noch ganz deutlich, wie ich dann 29 war und promoviert hatte und in die Industrie kam, habe ich eine Abteilung übernommen in einem Maschinenbauunternehmen. Ich war der Zweitjüngste und ich hatte so viele Mitarbeiter, wie ich alt war. Und dann stand ich da davor und dachte mir, boah, Rainer, du kannst Dreifachintegrale im Kopfstand lösen, aber das hilft dir hier gar nichts. Ja? Das heißt, also ich habe sehr viel gelernt und auch tolle Sachen gelernt, aber leider nicht wirklich, was mir viel geholfen hat im realen Leben. Und das hat mich dann motiviert, an die TU München zurückzugehen, als Lehrbeauftragter und 20 Jahre Studierende mal praktische mechatronische Prozesse und Projekte nahezubringen. So, das war also meine, am eigenen Leib lernt man ja immer am besten. Und dann habe ich eben noch gesehen an meinen Kindern, was die alles lernten, vor allem, was sie aus meiner Sicht nicht lernten und auch noch, wie sie es lernten. Und ich sagte, das kann nicht sein, da muss man was tun. Und dann war ich noch Juror für die Robotik Lego League und habe festgestellt, dass es viel zu wenig junge Leute gibt, die sich mit Robotik und Automation auseinandersetzen. Und dann habe ich den Clou gemacht, ich habe die jungen Studierenden genommen, bin mit denen mit Lego Mindstorms Robotikkästen in die Schulen, initial in die Schulen meiner Kinder gegangen und habe mich da initial einfach in der Pause in den Pausenhof gestellt und die Robots fahren lassen und dann warst du ganz schnell nicht mehr einsam. Und daraus hat man gesehen, diese Technik macht Spaß und Kinder sind Kinder und die spielen gerne. Und das war so die Grundmotivation, an meinen eigenen Kindern und an mir zu erleben, dass unser Schul- und Bildungssystem nicht Spaß und Freude adressiert und schon gar nicht Spaß und Freude an Technik. Und das war so das Grundmomentum, warum wir Ausbildungsaktivitäten gestartet haben, schon vor 20, 25 Jahren. Und dann, wie meine Mutter gestorben ist, habe ich dann das Ganze in eine Stiftung übergeführt, um ihr eine gewisse Hommage zu geben, weil, wie man das bei uns zu Hause gesagt hat, der Bub durfte auf die Schule gehen und deshalb darf ich das, was ich heute tue, auch tun.
Beeindruckend, vielen Dank. Vielleicht eine etwas allgemeiner gefasste Frage, Herr Dr. Stetter. Jeder in Deutschland führt in den Sonntagsreden eigentlich immer im Munde, dass wir viel zu wenige dieser MINT-Studierenden haben. Und jetzt beschreiben Sie ja eigentlich ganz schön, spielen, die Kinder jung abholen, für das Thema begeistern, wie man es vielleicht machen könnte. Worauf führen Sie zurück, dass es trotzdem bei so privaten Initiativen bleibt und sich nicht in der Hochschullandschaft in Gänze hier eine größere Öffnung ergibt, um wieder mehr Menschen für diese Bereiche zu begeistern? Oder ist der Beruf oder das Berufsfeld oder die MINT-Berufe einfach aus der Mode?
Ja, und also es ist definitiv aus der Mode gekommen. Gerade auch so das klassische maschinenbauliche, mechatronische, elektrotechnische. Viele junge Menschen wissen eigentlich gar nicht mehr, was man da eigentlich wirklich tut. Man weiß aber, da braucht man Mathe und die Studienfächer sind schwer. Naja, warum soll ich mir jetzt das antun, wenn ich mit anderen Dingen, die nicht so schwer sind, auch mein Geld verdienen kann? Und letztendlich, hat ja schon Goethe gesagt, die schlimmste Strafe für einen Menschen ist, wenn er lange erfolgreich ist. Ja? Und Deutschland ist einfach über viel zu viele, in Anführungszeichen, über viel zu lange Zeit erfolgreich gewesen. Und das ist letztendlich, da hat man so ein bisschen Staub und Speck angesetzt als Nation. Und es ist halt einfach viel schöner, einfach nur zu reden, aber nicht zu machen. Und ich habe jüngst erst eine Gegenüberstellung gesehen, auch von den Politikern in den westlichen Nationen und auch jetzt insbesondere in Asien. Und in Asien und insbesondere in China ist ein Drittel der Politiker haben eine technische Laufbahn. Und in den westlichen Industrieländern haben sie in der Regel Juristen oder Philosophen oder Politologen als Lenker und Leiter. Und das ist letztendlich eigentlich auch einfach so ein bisschen so der Punkt, ja. So wie der Herr, so das G'scher, sagt man auf Bayerisch, ja. Also so wie der vorgibt, sind auch die anderen. Und wenn vorgelebt wird, dass man in hohe und höchste Ämter kommt, nicht weil man Ingenieur und Techniker ist, sondern weil man halt schön reden kann, dann ist das ein Beispiel. Und es gibt die Lernen durch Schmerz und es gibt das Lernen durchs Nachahmen. Und das Nachahmen ist eigentlich das, was ein Mensch am ehesten lernt. Man ahmt andere Dinge nach. Und ich glaube, so diese ganze Grundphilosophie in unserem Land ist weg von der Technik Und dann haben wir natürlich auch noch so das Thema oft, dass ja Technik böse ist. Das kommt noch dazu. Mhm. Ja, ist dann verantwortlich für den Klimawandel und für die Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Da wird die ganze Zeit darüber geredet. Dass aber das die Lebensgrundlage für unseren Wohlstand ist, das haben wir so ein bisschen vergessen. Wobei ich gerade so den Eindruck habe, dass da jetzt viele gerade einen sehr harten Aufprall haben, weil man auf einmal feststellt, Geld fällt nicht mehr vom Himmel. Und jetzt gerade letzte Woche hatte ich da mit den Vorständen vom Packaging Valley einen Call und dann hieß, naja, Bosch Waiblingen macht jetzt zu. Und das sind dann halt so Dinge, wo man sich halt vor wenigen Jahren gar nicht vorstellen konnte, dass ein Bosch, ein Daimler, ein BMW, ein Audi Probleme hat. Und das, was sie da im Großen haben, bei den großen Unternehmen, die täglich in der Tagespresse sind, haben sie halt teilweise auch im Kleinen. Im Verpackungsmaschinenbau, Gott sei Dank nicht in der Dramaturgie wie jetzt in anderen Bereichen, aber es ist dort schon auch zu spüren.
Mhm. Vielen Dank. Wenn man jetzt konstatiert, dass es immer weniger Nachwuchs gibt, plus, ich sag mal, die demografische Schere. Sie haben die Boomer-Generation angesprochen. Das heißt, da gehen ja auch sehr, sehr viele Know-how-Träger, Leistungsträger in den nächsten Jahren aus den Unternehmen heraus. Wenn ich dann zu wenig Nachwuchs habe, ist ja eine andere Möglichkeit, dass ich mich vielleicht in dieser Startup-Welt ein Stück weit intensiver umschaue. Was gibt's da für Partner, mit denen ich gegebenenfalls kooperieren, zusammenarbeiten könnte, bei mir integrieren könnte? Wie sehen Sie das? Sehen Sie Modelle, wo es gelingt, dass etablierte Unternehmen aus dem Bereich des Maschinenbaus mit Startups zusammenarbeiten? Und was glauben Sie, sind da eigentlich Erfolgsfaktoren, damit das gelingt? Weil das Startup mit seiner per se etwas agileren Art trifft ja dann vielleicht auf den etwas unagileren Maschinenbauer. Kennen Sie Beispiele, wo das gut funktioniert? Und was waren aus Ihrer Sicht so Erfolgsfaktoren, damit das funktioniert? Weil das wäre ja noch eine zweite Möglichkeit, wie man vielleicht auch mehr Innovation in ein etabliertes Unternehmen hineinholt, indem ich mich einfach enger auch mit solchen Startup-Unternehmen, die ja teilweise hervorragende kreative Ideen haben, zusammenschließe.
Also auf einer theoretischen Ebene ist es eine gute Idee. Auf einer praktischen Ebene kann man sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich kenne wirklich sehr wenig Beispiele, wo das wirklich gut funktioniert. Also ich habe ein ganz konkretes Unternehmen jetzt gerade vor Augen, das sehr traditionell und sehr erfolgreich ist oder war, das mehrere Startups am Ende des Tages übernommen hat. Und deren größtes Problem ist jetzt gerade, die miteinander zu verbinden. Also es ist ein traditionelles Unternehmen mit zwei Startups. Die zwei Startups haben unterschiedliche Geschäftsführer mit jeweils illustren Männern an der Spitze. Und demgegenüber haben sie ein klassisches Unternehmen. Also aus einer psychologischen Perspektive ist das ein außerordentlich interessantes Experiment. Technologisch außerordentlich anspruchsvoll. Ich kenne ein, zwei Beispiele, wo das funktioniert hat, aber sind wir wieder bei dem Thema Kultur. Sie haben da ein Riesenproblem vom Alter. Also sie haben einfach schon mal Generationen. Also wenn das eine Unternehmen doppelt so alt ist wie das andere, schon mal haben sie ein Generationenproblem. Und die anderen, also bis vor ein paar Jahren hatten wir im Maschinenbauer Unternehmen durchaus noch Anzug und Krawatte getragen. Und in einem Startup bin mir nicht sicher, ob jeder wusste, dass es eine Krawatte gibt. Und da ist jetzt immer so Turnschuh, Hoodie. Und ja, man hat Arbeitszeiten. Ja, man kommt halt, wenn es gerade passt. Und das zusammenzubringen ist außerordentlich schwierig.
Bedeutet im Umkehrschluss auch, man sollte nicht allzu viel Hoffnung darauf setzen, dass man sich über ein kreatives Startup dann sozusagen zurück an die Weltspitze kämpft, sondern die Innovation muss schon aus den Unternehmen heraus entstehen und kommen. Es braucht dort ein ganz entschiedenes Umdenken an der einen oder anderen Stelle.
Ich vergleiche das jetzt einfach mit dem Sport. Ja, wenn der Arzt irgendwann mal dir sagt, du sollst mehr Sport machen, dann ist nicht damit getan, dass du einmal in die Muckibude gehst, ja, und ganz große Gewichte reißt, sondern du musst einfach mäßig und regelmäßig, und letztendlich die Unternehmen müssen ihre Kultur erweitern und so von jetzt auf gleich zu sagen, jetzt kaufe ich mal ein Startup und alles ist gut, das wird nicht funktionieren. Ja. Sondern sie brauchen eine Zeit, mit der sie sich letztendlich an diese Philosophie auch ihren gewöhnen. Und am Ende des Tages, es geht immer, Menschen müssen mit Menschen zusammenarbeiten. Ja? Und Zusammenarbeit hat was mit Vertrauen zu tun, hat was mit Respekt zu tun. Man kennt sich, man schätzt sich, man weiß, was der andere kann und was er nicht kann. Und das braucht Zeit. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich einfach als klassische Unternehmen öffnet. Aber eigentlich hätte das in der Vergangenheit schon stattfinden müssen. Und die Leute und die Unternehmen, die das in der Vergangenheit schon gemacht haben, die haben Erfolg. Aber jetzt so also aus einer Verzweiflungsakt zu sagen, und jetzt kaufe ich mir ein Startup oder jetzt gehe ich auf irgendwelche Startup-Events, das ist außerordentlich schwierig.
Jetzt sind Sie ja in sehr regem Austausch mit Führungskräften, Inhabern aus dem Bereich des Maschinenbaus. Das hatten Sie ja auch an der einen oder anderen Stelle durchklingen lassen. Die werden Sie ja wahrscheinlich gelegentlich mal fragen, Herr Dr. Stetter, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Können Sie konkrete Schritte oder Themen benennen, die aus Ihrer Sicht notwendig wären, um diese Innovationsfähigkeit, Innovationskraft wieder nachhaltig zu stärken und auszubauen? Welche Tipps würden Sie geben?
Also letztendlich, das Schöne in diesem Umfeld ist, man hat ja in der Regel mit intelligenten Menschen zu tun. Also das ist ja was Schönes. Und dann sollte man sich einfach intelligent mal überlegen, was wäre denn schön. Und letztendlich, sagen wir bei dem Thema probieren, geht über studieren, dann lass uns mal einen Demonstrator bauen. Und diese Demonstratoren, wir machen so Make-Marathons, ja, so die zwischen 2 und 4 oder vielleicht auch eine Woche lang dauern, so eine Art Trainingslager, sage ich jetzt mal. Das ist sehr gut, das ist ein definierter zeitlicher und inhaltlicher Rahmen. Da kann man das in einem Umfeld machen, wo das auch interessant ist und auch junge Leute anspricht. Wir haben beispielsweise, da schauen mich dann Menschen in meinem Alter immer komisch an, wenn ich dann sage, wir machen so Makeathons auf Gran Canaria. Und dann schauen wir die mal so an und sagen, Herr Dr. Stetter, wir wollen jetzt ja nicht, dass die Urlaub machen. Sie, nee, das will ich ja auch nicht. Aber wissen Sie, wenn ich jetzt junge Leute begeistern will, nicht langweilen, dann muss ich mir, so schwer es mir vielleicht als alter Mann fällt, auch mal überlegen, was möchte mein Gegenüber? Und betrachte den als Kunden, nicht als Opfer. Und wenn ich jetzt jemand sage, hey, wir machen mal in Gran Canaria eine Woche lang ein Event, dann ist es meistens so, wenn ich sage, hey, wir machen auf Gran Canaria, also ich rede mit jungen Leuten, dann sagen Gran Canaria, dann hat man so ein Lächeln, sieht man jetzt nicht hier unmittelbar auf einer Tonebene, aber die Menschen lächeln. So. Und wenn Sie mit einem Menschen reden, der lächelt und wache Augen hat, dann ist die Kommunikation ab dem Zeitpunkt einfacher. Wenn der so in sich gekehrt ist und so, dann ist es schwierig. Weil Sie wollen was verändern, also müssen Sie einmal an das Herz des Gegenübers ran. So. Und wenn Sie jetzt letztendlich es wirklich wollen, als Unternehmen, dass junge Leute begeisterungsfähig sind und sie für sie gewinnen, dann tu doch einfach mal, auch wenn es dir schwerfällt, da haben oft auch HR-People ein Problem, tu das, was deinem Gegenüber gefällt und nicht, was du von dem möchtest. Das ist ein großer kultureller Unterschied, so zu denken. Und dann haben wir die Erfahrung in diesen ganzen Events, dass die dann 4 Tage einfach durcharbeiten, mehr oder weniger. Und dann, wenn wir die um 21 Uhr aus der Halle rausschmeißen, wir müssen jetzt noch bleiben, ja. Und am nächsten Tag in der Früh erzählen sie, wir waren jetzt Abend noch beim Essen und da war dann WLAN, offenes WLAN, da konnten wir dann weiterarbeiten. Dann ist es einfach cool. Und das macht mir persönlich großen Freude, einfach diese strahlenden Gesichter zu sehen und dass die sich einfach reinhängen. Und Das ist ja auch so etwas, so diese Dualität zwischen Boomer und Gen Z, wo so jeder deutet auf die alten weißen Männer und die ungepflegten Gammler da. Ja. Nein, zusammen, so generationenübergreifend, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und aufbauend auf diesen Themen haben wir gerade auch im Verpackungsmaschinenbauumfeld, ich sehe hier eine digitale Wand mit einem Demonstrator von einer Verpackungsmaschine, wo wir auf der Interpack waren und wo wir in 36 Wochen mit 36 Studenten aus 5 Universitäten, aus 3 Ländern eine Verpackungsmaschine für Battery Packs Batch Size 1 gebaut haben und präsentiert. Und das war cool. Und das sind genau solche Beispiele. Sie müssen eine persönliche Beziehung aufbauen. Das ist die erste Aufgabe. Und damit Sie eine persönliche Beziehung aufbauen, dann tun Sie am besten mal Ihrem Gegenüber einen Gefallen. Und dann führen Sie ihn, wenn er sich geöffnet hat, geben Sie ihm Impulse, aber lassen ihn auch laufen. Und dann haben Sie da eine ganz neue Kommunikationssituation. Und diese Kommunikationssituation müssen Sie dann kontinuierlich ausbauen. Und Sie müssen am Ende des Tages den Willen haben, eine Beziehung zu bauen. Und wenn Sie eine gute Beziehung zu einem oder mehreren jungen Leuten haben, und dann können Sie denen auch technische und auch Lebenserfahrung geben, weil das ist ja letztendlich, was denen fehlt. Und wir waren alle mal jünger und hatten mehr Kraft als Hirn. Heute haben wir nicht mehr so viel Kraft, aber vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung. Und wenn man das geschickt miteinander kombiniert, dann kommen coole Sachen raus. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Super, vielen Dank. Eigentlich ist die Antwort ja relativ einfach. Ne? Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Das ist die Short Summary.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, diese Makeathons. Sie führen ja seit einigen Jahren auch diese Makeathons mit dem Packaging Valley gemeinsam durch, jetzt erst jüngst wieder. Mich treibt die Frage um, welche Rolle denn solche Netzwerke oder Cluster, oder Sie haben vorher den VDMA als Verband angesprochen, welche Rolle Netzwerke, Cluster, Verbände dabei spielen, das Thema Innovation besser zu verankern, beziehungsweise auch diesen kulturellen Wandel, der dafür notwendig ist, den Sie sehr schön beschrieben haben, umzusetzen. Wo sehen Sie da die Rolle von Verbänden, Clustern, Zusammenschlüssen, wie auch immer man es nennen möchte?
Da sind wir wieder bei dem Thema Beziehungen und Gedankenaustausch. Ja? Also jeder Mensch und ein deutscher Ingenieur besonders und ein Weltmarktführer, ein Hidden Champion per se, ist natürlich fest davon überzeugt, wenn er in der Früh aufsteht, dass er in der Vergangenheit ganz viel richtig gemacht hat und dass im Moment gerade die Welt ganz grausam ist. So, und jetzt diese grausame Welt, die kann man am besten eigentlich im Team lösen. Und dazu braucht es letztendlich Podien oder Foren, wo man überhaupt mal zusammenkommt und miteinander redet und sich austauscht und vielleicht dann einfach unternehmensübergreifend miteinander kooperiert. Und vielleicht kommt man sogar drauf, dass mein größter Gegner nicht mehr der Nachbar im nächsten Dorf ist, sondern dass der weit weg von mir sitzt und es eigentlich schlau wäre, mit meinem Nachbarn sich in einer gewissen Art und Weise zu arrangieren, um gemeinsam gegen andere auch bestehen zu können. Und dazu braucht es natürlich neutrale Plattformen, wo man sich trifft, wo man sich austauscht. Und das ist eigentlich jetzt auch genau das, was wir jetzt machen. Letzte Woche war eben diese Veranstaltung PV Goes Future, die ich auf Basis dieses Events, diesen C-Level-Events, da stand einer vorne, ein tolles Unternehmen, ein toller Geschäftsführer und gesagt, wir müssen gemeinsam was tun. Da haben wir gedacht, das klingt gut. Und dann so in der Pause danach sage ich, so, was machen wir jetzt? Das war dann
etwas schleppender.
Das war dann ein bisschen schwieriger, aber man darf natürlich, das gehört auch noch zum Thema, wenn man was verändern will, dann muss man auch durchaus manchmal lästig sein oder nachhaltig. Das ist ein schöneres Wort, es ist lästig. Und da habe ich halt so ein bisschen gebohrt und da hatten wir jetzt letzte Woche mal so ein Meeting und dann war es, ja, also dieses C-Level-Meeting ist inzwischen schon 5 Monate her Und dann hieß, ja, Herr Dr. Schipper, was haben Sie da für Ideen? Sag ich, naja, nachdem es schon ein bisschen her ist, habe ich schon mal angefangen. Und hatte gesagt, naja, wir waren auf der Drinktech und dann habe ich ja mit dem anderen netten Verband, nämlich dem VDMA, habe ich schon mal angefangen. Und das ist dann auch noch so ein Punkt in dieser ganzen Kommunikation, dass man einfach vernetzt interagiert und auch mal mit dem vermeintlichen Gegner kooperiert, weil am Ende des Tages, ich glaube, nochmal, unser Problem ist nicht der nächste Ort, sondern ist die Welt. Und wir sollten nicht mehr so agieren wie zu Zeiten des Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, wo sie an jeder Brücke einen Zollverein hatten, sondern man sollte gemeinsam etwas tun. Und deswegen sind solche Plattformen des Packaging Valleys, aber auch andere Plattformen sehr wichtig. Und ich kenne so ziemlich jeden, weil wir machen immer schräge Sachen, die, wie gesagt, mein Mechaton in Gran Canaria oder da drüben habe ich jetzt so eine mechatronische Sonnenblume. Da laufe ich immer mit rum und habe dann manchmal auch noch nette Studenten und Studierende also dabei mit meiner Sonnenblume und gehe dann irgendwo in ein Top-Level-Event rein mit meiner Sonnenblume und alle schauen mich an, als käme ich direkt vom Mars und verwirre die Leute. Bring sie aus ihren, sagen wir mal, angestammten Denk- und Handlungsmuster raus. Weil Innovation, da waren wir ja vorher schon mal, heißt anders, nicht me too. Und da musst du dich öffnen und vielleicht, ich sage jetzt auch immer, wir kennen ja alle so den Mercedes-Benz Motorwagen von 1886. Und wenn Sie sich den nochmal anschauen, ist das ja total schräg. Damals hatten wir Pferde gehabt und Kutschen. Und Kutschen hat in der Regel 4 Räder. Und die erste Version des Motorwagens hatte 3 Räder, weil sie das noch mit der Lenkung nicht konnten. So. Und dann versuchen Sie sich mal nochmal vorzustellen, die Gesellschaft damals, da haben Sie Kutsche ohne Pferde, das raucht und stinkt. Und es fehlt auch noch ein Rad. Und dann sitzt noch eine Frau drauf und fährt damit. Also es ist alles komisch. Und das war aber die Grundlage am Ende des Tages für den Reichtum von Deutschland.
Ein ganz tolles Bild. Vielen Dank, Herr Dr. Stetter. Ein vorsichtiger Blick auf die Uhr. Wir biegen langsam auf die Zielgeraden ein.
Gerne.
Wenn Sie jetzt mal auf Ihre mittlerweile mehr als 25-jährige Historie in der ITQ zurückblicken, gibt es Momente oder Projekte, die Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben sind, wo Sie sagen, und an dem Projekt oder an dem Thema oder an dem Event oder an dem Demonstrator habe ich gesehen, Wandel und Innovation kann wirklich gelingen. Also Sie haben mit Sicherheit unglaublich viele Themen gehabt in all den Jahren. Aber gibt es so 1-2 Beispiele, die wir so zum Abschluss nochmal mitnehmen können, die Mut machen, dass auch in schwierigen Situationen Veränderung wirklich gelingen kann und Innovation wieder den Platz einnimmt und bekommt, den sie braucht?
Na gut, da fallen mir jetzt spontan 2. Also wir sind ja bei uns im Büro und ich habe hier viele, Reiners Spielkiste ist hier. Ich habe hier viele Demonstratoren und gleich, wenn man reinkommt, das haben Sie ja vorher auch gesehen, habe ich so meine mechatronische Dartscheibe, wo ich das Dartspielen umgedreht habe. Vor 20 Jahren haben wir diesen Demonstrator gebaut. Und Dartspielen kennen wir, da ist so eine runde Scheibe und die es nicht so genau verstanden haben mit dem Dartspielen, die glauben, wenn man immer ins Pulsei trifft, dann ist alles super. Und im Prinzip haben wir diese Dartscheibe mechatronisiert. Das heißt, wir haben sie aufgehängt zu einem Kreuzschlitten, wo sie aufgrund dessen, dass sie, ein typischer Flug eines Pfeils ist 300 Millisekunden. Und in diesen 300 Millisekunden erfassen wir den Pfeil und verfahren die Scheibe dahin, wo sie hingeworfen haben. Und da haben wir 2 Versionen. Eine Version mit Servomotoren, da können wir 25 cm in 80 Millisekunden verfahren. Und eine Linearmotor-Variante, da können Sie 50 bis 60 cm in 80 Millisekunden verfahren. Und da waren wir auf verschiedensten Messen und da haben die Leute bis zu 1000 Menschen am Tag auf das Ding geworfen. Und ich habe mir erklärt, dass nicht die Mechanik das Entscheidende mehr ist, sondern die Software, weil die Software steuert die Mechanik. Und wenn ich heute auf der Messe irgendwo rumlaufe, dann kommt immer wieder so einer und sagt, ja, ich kenne Sie irgendwo, ach, Sie sind das mit der Dartscheibe. So, also das ist ein Thema. Und Irgendwann kam das Thema Industrie 4.0 auf. Und ich, Sie müssen mir vorstellen, also ich mache seit über 30, 40 Jahren fast Software als Maschinenbauingenieur. Und initial wurde es immer gesagt, ja, Dr. Sie haben doch was Gescheites studiert. Warum machen Sie eigentlich Software? Sie könnten doch auch das richtig machen. So. Und mit dem Thema Industrie 4.0 bin ich spontan vom Alien zum Experten geworden. Weil auf einmal mit Industrie 4.0 war Software ganz, ganz wichtig. Und da haben wir eine Maschine gebaut, MI5 haben wir das Projekt genannt, wo wir Kekse und Cocktails, Batch Size One mäßig, auf einer Maschine mit OPC UA, mit 5 verschiedenen Steuerungsherstellern, mit einem XDS, das damals noch als Prototyp von der Firma Beckhoff geliefert wurde, wo B&R drin ist, Phoenix drin ist, Festo drin ist, alle möglichen Steuerungshersteller. Und das war cool. Und dieses Projekt wurden wir im nächsten Jahr, wir haben es auf der SPS vorgestellt, auf der Hannover Messe, dem BMBF, beziehungsweise der Frau Professor Wanker, der damaligen Forschungsministerin, vorstellen. Und das BMBF hat dafür bezahlt, dass wir auf die Messe gegangen sind. So. Und dort haben wir gezeigt, was Industrie 4.0 ist und was man alles kann, wenn man es kann.
Vielen Dank. Ich habe eine allerletzte Frage, Herr Dr. Stetter. Nehmen wir an, Sie waren jetzt in Schulen aktiv und haben dort spielerisch Kinder für das Thema Maschinenbau begeistert und eins dieser Kinder entscheidet sich dann für ein Maschinenbaustudium, meinetwegen hier an der TU in München. Was würden Sie jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren, die noch am Anfang ihrer Laufbahn, am Anfang ihres Studiums stehen, mitgeben, damit diese einen ähnlichen Gründer- und Gestaltergeist entwickeln, wie Sie ihn ja ganz nachweisbar im Laufe ihres Lebens gelebt und entwickelt haben? Was wäre Ihr einer Tipp an die Nachwuchskräfte im Ingenieursbereich von morgen? Haben Sie einen solchen Tipp?
Also wir haben hier viele junge Menschen und die versuche ich letztendlich zum sozialen Ungehorsam zu erziehen. Warum? Klingt vielleicht ein bisschen schräg. Wir wollen innovativ sein, aber kriegen, seitdem wir in der Grundschule sind, immer Hausaufgaben, wo irgendjemand dir eine Aufgabe gibt und derjenige, der sie dir gegeben hat, die Lösung kennt. Das heißt, das, was du tust, ist hochgradig uninnovativ. Es ist schon mal vorgekaut und schon oft gelöst worden. Und so wird ein Kind bzw. ein Jugendlicher von 6 oder 7 Jahre alt getrimmt bis ins Studium. Und dann ist er fertig mit dem Studium und dann soll er innovativ sein. Ja, wie soll denn das gehen? Das geht gar nicht. Ja. Und deshalb ist es ganz wichtig, so das bayerische Scheiß da nix, mach einfach, probier's aus und bau kleine Prototypen, sehr gerne mit uns, aber es gibt auch durchaus viele andere. Und verstehe, dass du an einer Universität einen Titel bekommst und ein Blatt Papier, aber mit den Inhalten, die du da lernst, wirst du dein Leben in Zukunft nicht bestehen, sondern du musst permanent dich neu erfinden und du musst permanent trainieren und du musst auch dir gewahr sein, dass das, was du heute lernst, in 3 Jahren nichts mehr wert ist. Gerade in der heutigen Zeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Stetter. Ein besseres Schlusswort hätte ich mir kaum wünschen können. Ich sage vielen, vielen Dank für dieses für mich inspirierende und wirklich tolle Gespräch.
Ich sage auch vielen Dank. Schön, dass Sie Zeit für mich hatten. Dankeschön.
Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge ebenso viele Impulse mitnehmen wie ich. Was ist mir besonders hängen geblieben? Agiles Engineering, die Bereitschaft, Fehler machen zu dürfen, Fehler machen zu können. Ganz allgemein eine kulturelle Veränderung in den Unternehmen, den Fokus wieder mehr auf die jungen Menschen zu richten und sich zu fragen, was wollen die eigentlich? Wie kann ich die für meine Themen begeistern? Und ganz zum Schluss der soziale Ungehorsam, Dinge einfach mal auszuprobieren und zu machen. Ich hoffe, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass auch Sie vieles aus dieser Folge mitnehmen können. Und ich sage nochmal vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie ihn weiter. Über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen auf den gängigen Plattformen, freue ich mich sehr. Wenn Sie kritisches Feedback haben oder Themen und Gastvorschläge einbringen möchten, schreiben Sie mir. Gerne über die Website www.insight-packaging.de, auf LinkedIn oder per E-Mail an thomas@insight-packaging.de bin ich jederzeit gerne für Sie erreichbar. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung neue Ideen braucht.